Inforadio Podcast.
Stadtgespräch Klimaschutz, Heizung und Warmwasser. Berlin will eine Metropole regenerativer Energien werden, quasi eine Modellstadt für den beispielhaften Einsatz von erneuerbaren Energien. Der Weg dorthin ist sehr lang, aber immerhin, die Berliner Wirtschaft hat sich dem Ziel angeschlossen und gemeinsam mit den Gewerkschaften und dem BUND einen Stadtvertrag geschlossen, um das Ziel für mehr Umweltschutz und weniger CO2 voranzubringen. In dieser Talkrunde geht es um die Bereiche Heizung und Warmwasser und die Frage, wer wie was einsparen kann. Dazu begrüße ich ganz herzlich Karl-Heinz Frankenstein, Inhaber des Unternehmens Merzettöl, ein Fachbetrieb für Heizung, Sanitär und Haustechnik. Ein wichtiges Standbein sind die erneuerbaren Energien und die entsprechende Technik, die er einbauen kann. Brigitte Grotum ist Schauspielerin und, was viele vielleicht nicht wissen, eine sehr engagierte Energiesparerin und Klimaschützerin. Christoph Massai ist Geschäftsführer des Unternehmens Akut Solar- und Haustechnik. Als Ingenieur beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit der Planung und Umsetzung von Solarthermieanlagen. Erika Feller ist Bezirksschornsteinfegermeisterin und balanciert seit 17 Jahren auf den Berliner Dächern, um die Schornsteine zu reinigen und die Abgasemissionen der Anlagen zu kontrollieren. Klaus Lipinski ist Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe. Er muss den Spagat beherrschen, die Bäder schön kuschelig warm zu halten und dennoch Energie zu sparen. Mein Name ist Ute Holzei und schön, dass Sie hierher gefunden haben. Frau Grotum, die erste Frage an Sie. Viele ältere Leute sagen ja, was interessiert mich Umweltschutz, nach mir die Sinnflut. Sie sind da anders. Warum? Ja, wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, ich will jetzt noch nicht sagen, ich bin anders. Ich versuche, den Weg anders zu gehen. Ich bin ja auch, also mein Mann und ich sind auch alte Leute. Die Kinder sind ausgezogen aus dem Haus. Und es stellt sich für uns die Frage, wie groß ist die Investition und wie früh kann sich das amortisieren? Wir können das ausrechnen, wir haben das auch mit Herrn, zufällig ist Herr Frankenstein auch unser, unser Heizpartner und mit der GASAG und mit Herrn Frankenstein besprochen. Zu unseren Lebzeiten wird sich das nicht amortisieren. Das ist ganz klar. Das haben wir. Wir können unsere Lebenserwartung ja in etwa ausrechnen. Und bis sich so eine große Investition eines kleinen Kraftwerks, was wir also eventuell aufbauen wollen, installieren, das erleben wir nicht mehr. Wir haben uns trotzdem entschlossen, wenn wir irgend können und das Geld zusammenbringen, so etwas zu installieren, ein BHKW, also so ein kleines Kraftwerk, was selber Wärme produziert und Energie produziert und Wärme, und damit also, wie man uns gesagt hat, die Beratungen sind noch nicht ganz abgeschlossen, im Jahr bis zu einer Tonne CO2-Ausstoß sparen kann. Und weil ich gerade die Schornsteinfegerin sehe, auf das erste Mal darauf hingewiesen, dass man so etwas machen kann, hat uns unser Schornsteinfeger. Unser Schornsteinfeger hat immer gesagt, Frau Grotum, Sie müssen was machen, so geht das nicht. Oder wir haben ziemlich große. Und er ist eigentlich der Urheber, dass wir auf so etwas gekommen sind. Mein Mann hatte ursprünglich, wir haben ein großes flaches Dach auf einer Terrasse, wollte mit Solarenergie etwas machen. Das ist auch bisher noch nicht geklärt, ob wir das eine oder das andere machen. Kurzum, Sie hatten ja gefragt, wir machen es, obwohl wir es nicht mehr erleben werden, dass sich das gerechnet hat. Aber ich denke, man muss jetzt über den Tellerrand hinausschauen. Wir müssen damit, wir müssen die Erkenntnis haben, dass diese Welt nicht uns alleine gehört, sondern dass alle Lebewesen sie erhalten, dass sie für alle Lebewesen erhalten bleiben müssen. Und wenn wir da nicht auch mal etwas tun, was uns nicht mehr nutzt, sondern was dann dem Nächsten nutzt, der nächsten Generation, wenn alle so denken, dann kommen wir ein Stückchen weiter.
Sie haben jetzt gerade Frau Feller angesprochen. Sie sind Schornsteinmeisterin. Ich hatte sie eben schon vorgestellt. Ja. Seit 17 Jahren sind Sie auf den Dächern in Berlin unterwegs. Ja, sie kommen, glaube ich, länger. Aus einer, etwas länger noch, ja. Schon, ja. Sie kommen, glaube ich, aus einer echten Schornsteinfegerfamilie. Ja, vielleicht können Sie mal kurz sich vorstellen.
Ja, also mein Name ist Erika Feller. Ich habe 1974 angefangen, diesen Beruf zu erlernen und dann 1981 die Meisterprüfung gemacht und 1993 habe ich meinen ersten Kehrbezirk im Prenzlauer Berg gehabt und das war ja gleich nach der Wende. Da fing es dann an mit den Messungen im Ostteil der Stadt, Messungen der Abgaswege und der Rauchgase. Und da konnten wir schon ganz schön viel einsparen, weil im Ostteil der Stadt das vorher gar nicht so war, dass man das machen musste. Und da wurden ungefähr 70% der Anlagen erneuert bzw. mussten modernisiert werden.
Und da waren Sie immer diejenigen,
die gesagt haben, da waren wir dann schon dabei, wie bei Frau Krotum, dass wir dann gesagt haben, also jetzt hier muss jetzt irgendwas passieren.
Aber trotzdem möchte ich auch ganz gerne wissen, ich fand das so witzig, Sie kommen wirklich, Ihr Großvater war, glaube ich, Schornsteinfeger,
nicht? Mein Ur-Urgroßvater war Schornsteinfeger, aber das wusste ich nicht, als ich angefangen habe zu lernen.
Also Sie haben also den Beruf ergriffen, ohne zu wissen, dass Sie da schon vorbelastet waren.
Genau, dass ich schon vorbelastet war.
Aber Ihr Mann ist auch Schornsteinfeger.
Und meine Tochter.
Und Ihre Tochter auch.
Ja.
Und der Sohn, der bleibt aber unten.
Ja, der bleibt, der ist zwar auch in unserem Handwerk zurzeit tätig, aber der ist kein Schornsteinfeger.
Ja, und dann haben wir Herrn Frankenstein, Frau Gotum hatten ihn auch schon angesprochen. Sie sind Inhaber eines großen Unternehmens mit 120 Mitarbeitern und einer Tochtergesellschaft hat, glaube ich, nochmal 80 Mitarbeiter. Und Sie haben mir gesagt, ja, also wir sind eigentlich schon das ganze Jahr ausgebucht. Und da habe ich gedacht, mein Gott, bei dieser Krise. Ist das der Umweltschutz, der Ihnen jetzt so viel Arbeit beschert?
Das ist ein großer Teil unserer Arbeit und der hat natürlich in den letzten 10 Jahren die ganze Entwicklung dieses Handwerks sehr vorangebracht. Aber dadurch, dass wir seit über 50 Jahren bestehen, haben wir uns natürlich auch einen sehr großen Kundenstamm aufgebaut. Wir betreuen in Berlin etwa 20.000 Heizungsanlagen, vom kleinen Einfamilienhaus bis zum Kraftwerk. Und sind dadurch im Prinzip auch auf die inzwischen gestiegenen Anteil der alternativen Energien gekommen, weil die Kunden uns angesprochen haben und gesagt haben, wir wollen etwas für die Umwelt tun, wie könnt ihr uns dabei helfen? Und das hat sich in den letzten 10 Jahren sprunghaft entwickelt, sodass wir fast 50% unserer täglichen Arbeit in den alternativen Energien tätig sind.
Also die Kunden haben Sie da so ein bisschen in diese Richtung geschubst? Kann man das so sagen?
Das kann man fast so sagen, ja.
Ja, Herr Massey, Sie sind Ingenieur und ein Fachbereich war Umwelttechnik. Das war ja damals, glaube ich, noch so ein Nischenstudium. Heute ja auf keinen Fall. Heute ist es ja ein sehr wichtiger Bereich. Hatten Sie das damals schon geahnt oder war das eher Zufall, dass Sie Umwelttechnik studiert haben?
Also der Entschluss, Umwelttechnik zu studieren, kam eigentlich so aus der Zeit, halt Mitte der 80er Jahre, halt sich für den Umweltschutz zu engagieren. Das Studium, was ich abgeschlossen habe, hat eigentlich allerdings relativ wenig mit dem zu tun, was ich heute tue. Ich bin eben auch im Bereich der regenerativen Energien tätig und es war gar nicht der Schwerpunkt des Studiums. Zu den regenerativen Energien bin ich eigentlich über einen Studentenjob gekommen, dass ich halt angefangen habe, mein Studium damit zu finanzieren, Solaranlagen zu installieren. Und das hat sich dann in den letzten 20, 25 Jahren so weiterentwickelt, dass ich heute eben Geschäftsführer von einem Installationsbetrieb bin.
Geschäftsführer von der Akut GmbH, wie wichtig ist da der Umweltanteil?
Der ist ähnlich hoch halt. Also das sind bestimmt 50-70%, was wir im umwelttechnischen Bereich umsetzen. Da liegt, denke ich, auch unsere Kernkompetenz. Also, es hat sich ja auch verändert über die 20 Jahre halt, während es halt vor 20 Jahren tatsächlich eine sehr hochgeförderte Nischentechnologie war, ist es mittlerweile Bestandteil der Haustechnik, der Gebäudetechnik. Und ich denke, das wird sich halt auch in den nächsten Jahren halt mit steigenden Energiepreisen nochmal stärker verfestigen.
Ja, und wen haben wir denn noch hier in der Runde? Das ist der Herr Limpinski, der ist Chef der Bäderbetriebe. Immerhin sind das 63 Bäder. Richtig. Und die verbrauchen ja total viel Energie. Und da müssen sie sparen und sparen und sparen. Mhm. Haut das hin?
Ja, wir müssen natürlich den Spagat schaffen zwischen einem sportlichen Angebot. Meine Schwimmen ist gesund. Schwimmen sollte jeder können, sollte auch jeder tun ab und an. Und dieses Angebot ist natürlich nur dann interessant, wenn man sich wohlfühlt. Und wenn Sie heute eben in Hallenbad gehen und Sie haben dann 20, 22 Grad Zimmertemperatur, wie vielleicht zu Hause, und 18 Grad Wassertemperatur, dann macht Ihnen das vermutlich keinen Spaß. Also müssen wir sehen, dass wir hier eine Abwägung haben zwischen einem Angebot zur Gesundheitsvorsorge, wenn man so will, und Klimaschutz. Und das kann man eben nur dadurch tun, dass man versucht, einen Mittelweg zu finden, Komfort auf der einen Seite für die Kunden, aber auf der anderen Seite auch eben auch Energie sparen. Und das fängt eben an beim Sparen einmal durch bessere Dämmung, dass man eben weniger Energie verliert. Und das geht dann weiter über moderne Technik, dass man möglichst wenig Energie verbraucht oder mit hohem Wirkungsgrad, also aus der Primärenergie möglichst viel herausholt. Und der dritte Punkt ist dann eben, dass man versucht eben so weit wie möglich regenerative Energien einzusetzen.
Ich mir dann vorstelle, dass man so Schwimmbäder warm halten muss und zwar nicht bei 20 Grad. Das müssen doch enorme Kosten gewesen sein, gerade in diesem Winter.
Ja, das ist richtig. Also wir haben in diesem Winter auch etwa 20% mehr Energie verbraucht. Also wir liegen so ungefähr bei 120 Millionen Kilowattstunden pro Jahr für Strom, allerdings alles zusammen Strom, Fernwärme, Gas, also Wärme und Licht. Und das ist schon eine Menge. Und wir hatten also, wie gesagt, in diesem Jahr 10% mehr, weil der Winter war ja dieses Jahr. Und wir hatten eben auch teilweise wirklich Probleme, wer es vielleicht selber erlebt hat, statt Bad Mitte, dort haben wir neue Technik eingebaut und die war dann ab minus 15 Grad, ging es eben nicht mehr. Da gab die dann eben nicht mehr genug Wärme her. Und da mussten wir dann nochmal nachbessern. Aber das ist natürlich auch ein Extremfall. Also im Normalfall reicht das dann schon.
Ich würde noch ganz gerne zum Schluss dieser Runde Sie alle fragen, wie wichtig ist Ihnen persönlich der Umweltschutz? Sie haben jetzt ja alle geschäftlich damit zu tun, außer Frau Grotum, die das eben aus Überzeugung macht. Aber ich würde ganz gerne, ganz kurz nur, wie wichtig ist Ihnen Umweltschutz, Herr Frankenstein?
Der ist mir persönlich sehr wichtig und natürlich im geschäftlichen Interesse sehr wichtig. Der hat ja unser Geschäft in den letzten Jahren sehr intensiv nach oben gebracht. Wir haben unsere Mitarbeiter auch sehr gründlich schulen müssen die jedes Jahr oder jedes halbe Jahr neu schulen, weil die technische Entwicklung ja sehr weitergeht.
Und bei Ihnen zu Hause? Was heizen Sie da?
Ja, da ist das natürlich auch, will ich natürlich eine Vorbildfunktion machen.
Eine saubere Angelegenheit?
Ja, will ich natürlich immer eine Vorbildfunktion haben. Ich bereite mein Warmwasser über Solarzellen vor. Im Betrieb haben wir ganz besonders darauf geachtet. Da wird unser gesamter Warmwasserbedarf für alle Monteure, die abends reinkommen, über Solar hergestellt. Unser Strom wird über eine Photovoltaikanlage finanziert. Wir haben natürlich Brennwerttechnik und Wärmepumpen installiert. Also da tun wir eigentlich pausenlos etwas, aber natürlich auch, um den Kunden etwas zeigen zu können.
Genau, darüber sprechen wir auch gleich noch. Frau Feller, wie heizen Sie zu Hause?
Mit einer Ölheizung.
Aber mit dem modernsten Brenner.
Noch nicht, nein. Wir haben erst seit sehr kurzer Zeit dieses kleine Häuschen und heizen deshalb auch noch mit Öl. Und auch nochmal normal mit einer Heizwertanlage. Ja. Für das Schornsteinfegerhandwerk ist natürlich Umweltschutz und Energieeinsparung überhaupt das Standbein. Ohne Umweltschutz und Energieeinsparung bräuchten wir auch kein Schornsteinfegerhandwerk
mehr. Herr Lipinski, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie einen Schwimmer zu Hause?
Nein, ich natürlich nicht. Ich habe 99 gebaut, also vor 11 Jahren, und habe also ein Haus gebaut, gleich mit hoher Wärmedämmung, auch mit hoher Wärmedämmung an den Fenstern, weil das ja eben die größten Schwachstellen sind. Und Solaranlage kann ich leider nicht, weil die Südseite des Hauses ist verschattet durch eine große Eiche. Das ging nicht, aber ich heize mit Erdgas. Also wir haben einen hohen Wirkungsgrad, weil eben die angesaugte Verbrennungsluft wird eben durch das Abgas vorgewärmt und dadurch gibt es also Wirkungsgrade über 100%, was eigentlich gar nicht geht. Aber weil es nach einer alten Formel berechnet wird, kommt man also darauf, dass eigentlich nach der alten Formel mehr Energie rauskommt, als reingeht, was nicht geht. Aber diese Formel steht noch von früher, als man nicht daran dachte, dass es sowas jemals geben würde.
Ah ja, das ist, muss ich jetzt ja nicht verstehen, nö. Aber das klappt ja wahrscheinlich so. Herr Masser, wie ist das bei Ihnen? Wie heizen Sie? Sind Sie umweltfreundlich? Wie wichtig ist Ihnen die Umwelt?
Also ich wohne zur Miete und bin daher natürlich als von der Heiztechnik, da ist ein Ölkessel in dem Gebäude drin, ein bisschen gebremst, halt da auch was umsetzen zu können. Und als Mieter bleiben mir halt nur die Möglichkeit, auf den Verbrauch zu achten. Entsprechend das, was jeder machen kann, hat darauf zu achten, dass die Heizkörper auch mal runtergedreht werden. Das mache ich in dem Fall durch eine Zeitschaltuhr. Automatisch viele Sachen im Mietbereich gehen halt eben letztendlich nur, dass man darauf achtet, halt Standby-Betrieb bei Elektrogeräten sowas zu vermeiden.
Und beim Heizen kann man da eben noch wenig machen, außer man macht vielleicht dann den Vermietern mal so richtig Druck.
Genau.
Wie kann man mit neuen Techniken Energie sparen und damit die Umwelt schonen? Darüber sprechen wir jetzt gleich ganz konkret. Für das Heizen und für das Warmwasser wird viel Energie verwendet, weshalb die Einsparpotenziale hier besonders groß sind. Wie eingespart werden kann, darüber wollen wir hier in der Volksbühne im Roten Salon ganz konkret diskutieren. Meine Podiumsgäste sind Karl-Heinz Frankenstein, Inhaber des Unternehmens Merzettöl, ein Fachbetrieb für Heizung, Sanitär und Haustechnik, Brigitte Grotum, Schauspielerin und engagierte Klimaschützerin, Christoph Massai, Ingenieur für Umweltschutztechnik und Geschäftsführer des Unternehmens Akut Solar und Haustechnik, Erika Feller, Schornsteinfegermeisterin, und Klaus Lipinski, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe. Wie kann man einsparen CO2? Das ist jetzt die Frage der nächsten Viertelstunde. Herr Massai, Sie sind Ingenieur und Sie beraten ja auch Ihre Kunden. Wie gehen Sie vor? Wenn also jetzt jemand ankommt, ich komme jetzt an und sage, Herr Massai, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich habe jetzt die Sendung im Inforadio gehört und ich denke, ich muss da jetzt was tun. Wie gehen Sie da vor? Wie bringen Sie mir bei, was ich so nach und nach investieren muss?
Was letztendlich sinnvoll ist für das einzelne Gebäude, das muss man sich tatsächlich im Einzelfall anschauen. Es gibt nicht die Technik, die für alles passt und die Ihnen befriedigen wird. Wir haben einen ganzen Reigen von energiesparenden Techniken, die auf regenerativen Energien basieren oder ähnlich sind. Wir haben thermische Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, Biomasseanlagen, Pelletkessel. Nicht jede Technik passt in jedes Gebäude. Was ich in dem Falle empfehle halt, ist vielleicht das auch etwas nachhaltiger zu betrachten. Man muss nicht alles auf einmal machen, man kann das halt auch nachhaltiger gestalten, halt, dass man die Investitionen über mehrere Jahre stückelt, sodass man dann halt entsprechend auch zu einem guten Ergebnis kommt. Das Erste, was wir häufiger sehen, sind im Bestand noch alte Öl- und Gaskessel. Ist hier auch schon angesprochen worden, die auf Brennwerttechnik umzurüsten, halt, ist immer eine gute Maßnahme. Das kombinieren mit regenerativen Energien, so kann man schon einiges an Energie sparen.
Dann erschrecken Sie die Leute nicht so schnell, dass sie also nicht gleich so einen Schock bekommen, 100.000 oder was weiß ich, muss ich investieren. Also erstmal sollte man sich den Kessel anschauen und dann geht es so ganz langsam weiter. Frau Grotum, was haben Sie denn bislang in Ihrem Haus machen lassen?
Wir haben, wie gesagt, ein sehr altes Haus, was leider noch nicht damals hat man noch nicht mit Wärmedämmung gebaut und das konnten wir uns auch nie nachholen, das ganze Haus mit Wärmedämmung zu erneuern. Wir haben vor vielen 5 Jahren etwa jetzt durch die Firma Frankenstein die alte Ölheizung rausgetan und eine Gasheizung installieren lassen, auch von neuestem Stand. Wichtig ist, die wird sehr kontinuierlich gewartet. Das ist ganz wichtig, dass man da immer alles auf dem neuesten Stand hält, dass man generell, wir sind wie gesagt in Beratungen, ob wir so ein Blockheizkraftwerk uns zulegen. Das kommt dazu. Wir sind in der glücklichen oder unglücklichen Lage, ein Schwimmbad zu haben. Und das, ich weiß noch, als wir damals in dieses Haus einzogen, mein Mann ist Orthopäde und er hat es beruflich genutzt, weil die operierten Patienten hinterher in das warme Wasser gingen zur Reha und da konnte man das, hat sich das alles ganz anders angelassen. Inzwischen sind wir, wie gesagt, beide in einem Alter, wo mein Mann keine Leute mehr operiert. Das ist eigentlich jetzt nutzlos, dieses Schwimmbad. Wir haben aber einen Mieter gefunden, der es nutzen will. Und deshalb sind wir umso mehr interessiert, dieses, was wir dann also eben vermieten werden, mit einer anderen Technik bedient werden kann. Aber privat, für unseren Wohnbereich, machen wir natürlich alles, was man machen kann, seit wir so klimabewusst leben. Zum Beispiel richtiges Lüften habe ich auch erst gelernt. Nicht den ganzen Tag Heizung an und Fenster aufreißen, was meine Tochter am liebsten gemacht hat, wo ich halt komme und schimpfe. Ich sage Fenster zu, Heizung aus. Ich meine, da kann man unheimlich viel mitmachen, dass man A, wirklich ein bisschen runterdreht die Heizung und sich wärmer anzieht und nicht immer auf volle Pulle heizt. Das haben wir uns alles angewöhnt. Auch dieses sogenannte Stoßheizen, wie das ja dieser Fachbegriff ist, dass man zwei Fenster schön aufmacht, richtig durchlüftet und dann aber wieder zumacht. Und nicht, also man kann durch richtigen Umgang mit Fenster auf und Heizung runterdrehen und Thermostat anbringen und so weiter, kann man schon eine ganze Menge machen.
Das hat alles Herr Frankenstein Ihnen beigebracht?
Ja, ja. Alles Herr Frankenstein beigebracht. Ja.
Ich möchte jetzt aber gerade, weil Sie das mit dem Schwimmbad gesagt haben, sagen, wir nutzen das Schwimmbad dann nicht mehr, wenn wir nicht jemanden finden, der das irgendwie auch noch anders nutzen kann. Herr Lipinski, wie machen Sie das denn? Sie haben ja verschiedene, glaube ich, Möglichkeiten gefunden, in der Energie einsparen zu können. So ein Blockheizkraftwerk haben Sie doch auch.
Ja.
Ein Schwimmbad, das durch ein eigenes Kraftwerk im Prinzip Strom und Wärme erhält.
Richtig. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu Frau Grotum. Das mit dem Stoßlüften ist natürlich ganz wichtig, weil dass man einmal am Tag 10 Minuten durchlüftet und dann ist die frische Luft drin. Die erwärmt sich auch viel leichter als alte Luft dann wieder. Aber wichtig ist, dass eben nicht die Wohnung, die Wände und alles auskühlt, sondern das speichert ja die Wärme. Und das ist auch im Nu wieder warm. Da muss man sich also gar nicht vorscheuen. Das spart ganz viel. Aber das ist genau, das mache ich zu Hause auch. Aber im Schwimmbad geht es eben nicht. Da können Sie nicht stoßlüften. Sondern sie müssen kontinuierlich lüften. Und sie brauchen diese kontinuierliche Lüftung, die muss auch gleichmäßig verteilt sein. Und sie müssen eben immer 2 Grad, die Luft etwa 2 Grad wärmer haben als das Wasser, sonst bildet sich Nebel über dem Wasser. Und sie müssen aber ständig auch Luft austauschen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, über verschiedene Techniken eben der Abluft, die sie also dann rausblasen, möglichst viel Wärme zu entziehen. Das kann man über normale Wärmetauscher machen, die also nur die Wärme übertragen oder noch effektiver durch eine Wärmepumpe. Das haben wir auch, solche Anlagen haben wir auch. Und dann wird also die angesaugte Frischluft schon vorgewärmt durch die Abwärme der Abluft und muss daher nicht mehr so stark aufgeheizt werden. Das spart also Energie. Und dann gibt es natürlich eben die Fragen, wie erzeugt man die Wärme überhaupt? Wir haben also in den letzten Jahren alle Ölheizungen rausgeworfen und haben sie durch Gas ersetzt oder durch Fernwärme. Fernwärme ist zwar teurer, ist aber wirtschaftlich insofern also ökologisch sinnvoller, weil es ja eben Abwärme der Kraftwerke ist. Also sie ist ohnehin da. Es spart also dadurch wieder Primärenergie. Und wir haben jetzt in einem Stadtbad Mitte eine Anlage eingebaut mit einem Blockheizkraftwerk und auch mit einer Wärmepumpe und also alles, was so denkbar ist, um nach heutigem Stand der Technik, um das optimal auszunutzen. Aber da haben wir eben genau dieses erlebt. Bei minus 15 Grad ist Schluss. Dann reicht also diese Wärme, die diese Anlage erzeugt, nicht mehr aus, um die erforderlichen Temperaturen in der Schwimmhalle zu erreichen und um die erforderlichen Badewassertemperaturen zu erreichen. Und da mussten wir das Ding gerade neu aufgemacht, nach einer Woche wieder für eine Woche schließen. Das ist dann natürlich blöd, aber wir haben inzwischen nachgeregelt, haben noch einen Wärmespeicher zwischengeschaltet, einen etwas größeren, die wir jetzt entweder parallel oder abwechselnd fahren können, sodass wir für jede Betriebssituation jetzt gerüstet sind. Und da kann man eine Menge machen.
Und wie viel Energie?
Ja, mal was fragen.
Ja, klar.
Dazwischen heizen Sie dieses Schwimmbad, von dem Sie jetzt geredet haben, dass Sie zumachen mussten, ausschließlich mit dem Blockheizkraftwerk?
Das hat trotzdem nicht gereicht. Aha. Aber es ist die Schwimmhalle in Mitte, das ist eine 50 Meter Halle, ja. 10 Meter hoch.
Danke.
Also es ist ein Riesending mit einer riesengroßen Fensterfront.
Und, ja.
Also da ist schon eine Menge erforderlich. Und im Normalfall reicht es. Also bis minus 15 Grad geht's. Ja. Und das ist ja nun Gott sei Dank nicht so oft.
Ich habe ja gelesen, dass wir keinen Klimawandel bekommen, sondern eher, dass eine kleine Eiszeit auf uns zukommt, was mich natürlich erschreckt. Aber wenn man jetzt irgendwie merkt, wie kalt es ist im Mai, dann denke ich, dass die Wissenschaftler recht haben.
Ich merke das gar nicht. Je kälter das ist, umso besser laufen unsere Geschäfte.
Jetzt wollte ich aber doch noch mal eben kurz fragen, Herr Lipinski, wie viel haben Sie denn nun durch dieses Blockheizkraftwerk eingespart?
Also wir gehen zurzeit davon aus, es läuft ja erst seit Januar, also wir haben jetzt gerade mal 1, 2, 3 Monate Erfahrung, allerdings eben überwiegend in der kalten Jahreszeit. Wir gehen davon aus, dass wir übers Jahr gesehen etwa 20% der ursprünglichen Energie einsparen werden.
Herr Frankenstein, Sie haben ja, glaube ich, einen Betriebshof, wo die Kunden sehen können, wie das denn alles so funktioniert.
Ja.
Und was sehen
und
die
auch
Kunden
in, da? Na, auch in Betrieb. Die Anlagen, alle Anlagen, die ich vorhin gesagt habe, sind in Betrieb, können im Betrieb vorgeführt werden. Egal, ob das Wärmepumpen sind, die sind für die Heizenergie bei uns da, oder ob es die Solarkollektoren auf dem Hallendach sind, die sind für die Brauchwasserbereitung da, oder ob es die Solar-Photovoltaikzellen sind, wo wir direkt in das Vattenfallnetz einspeisen, dafür Geld wieder zurückkriegen für unseren Stromverbrauch. Also das ist in Betrieb. Der Kunde kann die Geräusche hören, kann sehen, wie so ein Gerät arbeitet. Das ist schon sehr anschaulich. Das ist immer wichtiger, als wenn ein Kunde das auf dem Bild sieht, dass er auch sowas mal anfassen kann.
Was verkaufen Sie denn eigentlich am meisten? Fangen Sie an wie Frau Grotum, dass Sie erstmal sagen, wir fangen jetzt erstmal an, auf Gas umzustellen zum Beispiel.
Das ist meistens der erste Schritt. Es ist ja heute so, dass man ja keinem Menschen mehr ein mangelhaftes Umweltbewusstsein anhängen kann, sondern jeder ist umweltbewusst, sagt, ich möchte, wenn ich meine Heizung erneuere oder verbessere oder neu baue, ich möchte umweltbewusst bauen und so wenig Energie, wie es möglich ist, verbrauchen. Das ist das erste Gespräch, dass der Kunde sagt, ja, macht mir mal alles so, wie ich es haben will und wie ich Energie einsparen kann, dann machen wir eine umfangreiche Planung. Herr Masser hat das ja vorhin auch gesagt. Das ist ja spezifisch für jedes Gebäude anders. Also wir müssen uns mit dem Gebäude, mit den Ansprüchen des Kunden intensiv beschäftigen, machen eine sorgfältige Planung. Und dann, wenn dann die Planung zu Ende ist und wir dann dafür ein entsprechendes Kostenangebot machen, dann schwindet das Umweltbewusstsein immer so ein bisschen, weil das ja ist dann schon mit erheblichen Kosten verbunden.
Sie sprechen eigentlich das an, worauf ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Wie teuer ist denn so etwas eigentlich?
Na, wenn Sie bei dem Beispiel bleiben, einen alten Heizkessel auszuwechseln gegen einen wenigstens modernen Brennwertkessel, das ist heute eigentlich der Stand der Technik, egal ob Gasbrennwert oder Ölbrennwertkessel, dann liegen die Kosten so, sage ich mal, zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Das variiert so ein bisschen nach der Regelungsausstattung, nach dem Hersteller. Markenhersteller ist etwas teurer als ein
Aber das wird dann richtig teuer.
Und wenn Sie das jetzt aber dann ausweiten und sagen, den Stand, ich will die Brauchwasserbereitung wenigstens mit Solar erzeugt haben, und will vielleicht noch angeschlossene Wärmepumpe haben oder will vielleicht Geothermie, also eine Erdbohrung haben, um die Heizung zu unterstützen oder die Brauchwasserbereitung zu machen, dann kann das vielleicht ins Doppelte oder Dreifache gehen.
Das ist ja ganz schön teuer, ja. Herr Massel?
Dafür ist letztendlich halt auch das Heizungshandwerk da, auch beratend zur Seite zu stehen. Das sind natürlich teure Techniken zum Teil, also angefangen eben beim Kesseltausch, der noch relativ preiswert ist halt, aber regenerative Energien kosten halt. Ich glaube, man muss sich halt immer so ein Stück weit vor Augen führen halt, was wir an Energiekostensteigerungen auch in den nächsten Jahren erwarten und welche Kosten letztendlich halt durch den Verbrauch, wenn man nichts tut, auf einen zukommen. Wir sind, sag ich mal, haben jetzt so 2008, 2009 so ein bisschen gemerkt, was passieren kann. Wir hatten sehr hohe Energiepreise 2008, 2009 im Winter, aber noch einen relativ milden Winter. Dieses Jahr haben wir einen sehr strengen Winter bei noch moderaten Energiepreisen, aber es wird auch irgendwann mal zusammentreffen, dass also auch ein kalter Winter auf hohe Energiekosten trifft. Ich denke, das hat sich jetzt irgendwo durch die Wirtschaftskrise verzögert. Vielleicht haben wir da 2-3 Jahre, wo das halt nochmal relativ moderat ist. Aber leider wird der Leidensdruck zunehmen.
Ja, wir sind ja auch eine Mieterstadt in Berlin. Und das ist natürlich die Frage, was können denn eigentlich die Mieter machen? Frau Feller, wenn man dann sagt, naja, ich möchte wenigstens so einen kleinen Pellet-Kaminofen haben, das kann ja vielleicht auch schon ein bisschen helfen. Ja, ja. Kommen da viele Anfragen an Sie? Ja. Da spricht man wahrscheinlich als erstes den Schornsteinmeisterin
an. Man stellt fest, ob man überhaupt einen Schornstein hat. Und dann gibt es tatsächlich ganz viele Leute, die die Übergangszeit überbrücken wollen mit einem Holzkamin oder Kaminofen oder mit einem kleinen Pelletkessel. Das gibt es schon ziemlich häufig. Und eine Zeit lang wurden ja Häuser ohne Schornsteine gebaut. Und jetzt muss man eben sehen, dass man diese Häuser damit irgendwie wieder versorgt, weil dieser Anspruch besteht und weil doch nett ist, ins Kaminfeuer zu schauen. Und zurzeit werden also Schornsteine außen an Häuser wieder angebaut. Mancher sieht dann aus wie eine Lokomotive. Aber
das sind diese dicken Rohre,
die man sieht. Edelstahlrohre, ja. Aber das nehmen die Leute gern in Kauf, um damit ein bisschen in der Übergangszeit zu sparen und die Heizung noch auszulassen, beziehungsweise nur dann fürs Warmwasser zu benutzen.
Wie teuer ist das ungefähr?
Naja, so ein Kaminofen gibt es schon so ab 1.000 Euro, sind sie schon mit einem guten Stück dabei.
Und mit Einbau und allem drum und dran?
Na, wird so um die 1.200 sein, schätze ich mal.
Was kann man denn mit so einem Ofen noch machen? So einem Pelletofen kann man doch, glaube ich, auch an den Heizungskreislauf anschließen?
Ja. Ja, es besteht die Möglichkeit, Öfen, ja, jetzt eben einen Familienhausbereich, Pelletkaminöfen auch zu nutzen, halt damit auch die restlichen Räume, also nicht nur den Aufstellraum zu heizen. Es gibt, wir nennen das wasserführende Kaminöfen, gibt es für Pellet oder auch für Stückholz. Sie könnten damit halt dann auch die anderen Räume heizen. Die haben entsprechende Leistungen und das wird halt häufig in der Regel als Zusatzheizung zum fossilen Heizkessel, Gas oder Öl dazugenommen. Als eine Variante, sich halt auch nochmal von den fossilen Brennstoffen unabhängiger zu machen.
Und wie viel kann man damit einsparen? Ich denke jetzt immer an die Mieter, weil die Mieter können ja nicht so viel machen, aber das können sie ja vielleicht machen.
Im Mietbereich ist jetzt ein wasserführender Kaminofen eher schwierig, weil sie nicht den Zugriff halt haben auf die Heizung, wenn es eine Zentralheizung ist.
Wenn ein Familienhaus gemietet ist, ja.
Gut, da geht das dann halt und je nach Pelletpreis können sie und je nachdem, wie lang die Laufzeiten des Kaminofens sind, können Sie von den Kosten her sicherlich von den Betriebskosten 40% einsparen. Das ist möglich.
Ja, Frau Grotum, ich mag ja gar nicht fragen, was Sie bislang ausgegeben haben.
Das mag ich auch nicht sagen. Das ist schon in anderen Dimensionen, weil wir wirklich ein großes Haus damals erworben vor 40 Jahren. Da hatte mein Mann noch die Praxis drin, da hatten wir oben noch die Oma drin, da hatten wir noch zwei Kinder drin und wir waren viel mehr Personen. Jetzt sind wir beide allein und alles ist eigentlich viel zu groß, aber wir mögen uns natürlich auf unsere alten Tage auch nicht trennen und sagen, wo wir uns 40 Jahre lang wohlgefühlt haben, nun am Ende unserer Tage in eine kleine Mietwohnung zu ziehen. Es wird vielleicht nicht anders gehen eines Tages, aber solange wir es nicht müssen, tun wir es nicht. Aber ich habe schon größere Dimensionen ausgegeben, auch allein schon nur für den Umbau der Heizung von Öl auf Gas. Also das ist aber klar, das liegt in der Natur des Hauses.
Ja. Gut, dann machen wir weiter in unserer dritten.
Ich habe keinen Vorwurf, dass er so teuer ist.
Das hat Ihnen ja doch auch eine Menge Energie einsparen.
Ja, wunderbar.
Wie viel hat sie denn jetzt eingespart, so pro Jahr? Kann sie einsparen?
Ja, das will ja Frau Grotum nicht sagen. Deshalb,
nein, ich meine jetzt, wie viel Energie kosten so 40% oder?
Das wird so Richtung 30-35% wird das schon gewesen sein.
Ich will das nicht in Geld sagen, weil das Geld ist immer noch riesig, was ich ausgebe für Heizung. Aber
der Umbau bei Frau Grotum war ja eine alte Ölzentralheizungsanlage unter sehr schlechten Bedingungen. Frau Grotum hat das ja gesagt, dass die Anlage war 40 Jahre alt. Und die ist umgerüstet worden in eine moderne Erdgas-Brennwert-Heizkesselanlage. Und das hat natürlich sehr viel gebracht.
Und genau. Ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Es ist sauber, es ist wunderbar. Und ich bin also, auch wenn die Gaspreise zwischenzeitlich mal sehr hoch waren, bin trotzdem sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe.
Ja, Sie haben keine bei Gas, haben keine Lagerung.
Richtig.
Sie brauchen keinen Öltank im Keller zu haben.
Ja, ich habe mehr Platz im Keller.
Ich lasse das jetzt so weiterlaufen. Das ist ein wunderbares Kundengespräch. Ja, so wie dann diejenigen, die sich nach unserer Sendung entscheiden, vielleicht auch mal was zu machen, ja, sich dann gleich darauf einstellen. In unserer dritten und letzten Runde wollen wir der Frage nachgehen, wie umweltfreundlich die Berliner denn tatsächlich sind und wie gut die Stadt eigentlich aufgestellt ist. Dazu nach den Nachrichten mehr. Für das Heizen und für das Warmwasser wird viel Energie verwendet, weshalb die Einsparpotenziale besonders hoch sind. Und wie viel investieren die Berliner denn nun in umweltfreundliche Techniken tatsächlich? Und wie viel Unterstützung gibt es eigentlich vom Senat? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Meine Podiumsgäste sind Karl-Heinz Frankenstein, Inhaber des Unternehmens Merzettöl, ein Fachbetrieb für Heizung, Sanitär und Haustechnik, Brigitte Grotum, Schauspielerin und engagierte Klimaschützerin, Christoph Massai, Ingenieur für Umweltschutztechnik und Geschäftsführer des Unternehmens Akut Solar und Haustechnik, Erika Feller, Schornsteinfeger, Meisterin und Klaus Lipinski, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäderbetriebe. Herr Massai, Sie sagen, Berlin ist für die Zukunft nicht gut gerüstet. Warum nicht?
Ich denke, Berlin ist ja spezifisch halt erstmal eine Mieterstadt. Wir haben relativ wenig Wohneigentum verglichen halt mit anderen Städten halt. Und da ist meines Erachtens halt im Moment der Druck noch nicht genug, dass halt sozusagen von Mietern halt irgendwie der Druck auch auf die Vermieter gemacht werden, dass entsprechend halt auch umgerüstet werden. Wir erleben es tagtäglich, dass wir noch auch im Mietbereich in Mehrfamilienhäusern auf sehr alte Kessel stoßen, wo längst auch was gemacht werden müsste. Das ist ein riesiges Potenzial, da könnte also mehr passieren.
Sie meinen auch, dass der Senat vielleicht noch so ein bisschen da ein bisschen anschieben könnte?
Ich denke, dass das schon auch Thema sein sollte, dass hier halt, sei es halt durch diese Initiativen Stadtgespräch Klimaschutz, sei es halt auch durch einen gewissen Druck halt da was passieren sollte. Im Eigentumsbereich sehe ich die Problematik eigentlich gar nicht so groß. Da wird halt eigentlich regelmäßig, also da gibt es schon eine erhöhte Nachfrage. Dort haben wir eigentlich eher das Problem, dass wir von der Bundespolitik, also die ganzen Förderungen, die wir haben, sind bundespolitische Förderungen. Wir haben durch die Gesetzeslage und auch durch die Fördersituation eigentlich relativ gute Bedingungen gehabt, dass was gemacht wird und sehen eigentlich derzeit eher die Situation, dass Förderprogramme eingestellt werden, keine Mittel bereitgestellt werden, dass sozusagen die Anreize halt auch weggenommen werden.
Ja, das ist ja auch die große Frage, nicht? Wir befinden uns jetzt in einer Krise. Geht das denn eigentlich weiter mit den Förderprogrammen oder wird irgendwann mal Umweltschutz links liegen gelassen? Ich wollte diese Frage eigentlich zum Schluss stellen, aber sie bietet sich jetzt eigentlich gerade mal an. Was meinen Sie hier in der Runde, Herr Lipinski, Herr Frankenstein, Frau Feller? Wird Umweltschutz, wird da weiter Geld für ausgegeben?
Naja, das ist ja erstmal gerade in den letzten Tagen gestoppt worden, die Fördermittel.
Also
das
für Solar.
Für Solar. Also das wird eine ganze Weile dauern, bis das wieder angekurbelt werden kann. Man rechnet erst mit 2012. Das Entscheidende ist, Herr Massay hat natürlich recht, was er gesagt hat, aber ich empfinde das Entscheidende, dass wir genügend Vorschriften haben, egal ob das die ENF 1 oder also Energieeinsparungsverordnung oder die folgenden ENFs, die damit noch zusammenhängen, die gibt es ja. Es gibt klare Vorschriften, dass alte Heizkessel, die älter sind als 1979, dass die ausgewechselt werden müssen. Nur es hapert in der Ausführung. Nicht? Also ich habe noch nie erlebt, obwohl wir seit vielen Jahren eine klare Gesetzgebung haben, ich habe noch nie erlebt, dass aufgrund einer Mängelmeldung, und die Mängelmeldung kommt erst von der Wartungsfirma, also von uns dann oder vom Schornsteinfeger, dass gesagt wird, so diese Anlage entspricht nicht mehr der ENEF, hat also einen erhöhten CO2-Ausstoß, die muss erneuert, verbessert oder zumindest umgebaut werden.
Was wollen Sie mir da jetzt mit sagen?
Ich will Ihnen damit sagen, dass wenn solch eine Anlage, die müsste eigentlich vom Gesetzgeber her gesperrt werden. Es wird denen nicht nachgegeben. Ah. Der normale Weg ist doch der, dass der Schornsteinfeger sagt, die Werte sind nicht ausreichend, dann wird die Wartungsfirma angerufen, versucht die Werte einzustellen, die der Gesetzgeber vorgeschrieben hat. Und wenn das alles nicht fruchtet, dann macht der Schornsteinfeger eine Meldung an das zuständige Bauaufsichtsamt.
Aber das passiert nicht. Frau Feller sitzt gerade neben Ihnen.
Die Meldung passiert schon.
Aber von dem Schornsteinfeger, dann passiert nichts mehr.
Aber von den zuständigen Behörden passiert nichts. Ich habe noch nicht erlebt, obwohl wir Tausende von uralten solcher Heizanlagen haben, solcher wirklichen Klimazerstörer. Mhm. Ich habe noch nicht erlebt, dass in Berlin eine einzige Anlage mal von Amts wegen gesperrt wurde.
Das finde ich jetzt aber irgendwie erstaunlich.
Ja, es ist ja, auch ist so.
Im Publikum höre ich gerade das Wort Skandal. Ja? Ja, ist es auch. Ja. Frau Feller, erleben Sie sowas auch?
Ja, sowas gibt es.
Erzählen Sie doch mal.
Ja, es gibt natürlich Heizungsanlagen, die sind 40 Jahre alt und älter. Die bröseln dann noch vor sich hin in den Berliner Kellern. Nicht viele, also man muss mal sagen, es sind nicht Tausende und Abertausende, aber es sind schon noch einige. Und die fallen bei der Messung durch. Es gibt ja Vorgaben vom Gesetzgeber, die einzuhalten sind. Dann wird der Eigentümer benachrichtigt, dann lässt er seine Wartungsfirma kommen, die versucht dann noch ein bisschen was rumzustellen und zu machen, kriegen das dann auch nicht hin, dann kommt der Schornsteinfeger wieder, muss eine Nachmessung machen und wenn es dann immer noch nicht stimmt, dann geht das zum Bezirksamt und dann ist es
verschwunden.
Ja.
Haben Sie eigentlich also noch so alte Schätzchen?
Nein. Also das ist bei uns natürlich alles ein bisschen anders. Wir sind ja ein öffentliches Unternehmen und da wird schon genauer hingeguckt. Also bei uns ginge das nicht. Wenn wir also Anlagen betreiben würden, die nicht dem Stand der Technik entsprechen oder den Mindestanforderungen, dann würde man die schon stilllegen oder würde dafür sorgen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was passiert ist, dass sie eben saniert werden. Und wir haben ja, also ich habe 2001 die Bäderbetriebe übernommen und ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich bin auch Ingenieur. Ich habe hier an der TU studiert, zwar Fahrzeugtechnik, aber man hat ja dann so ein technisches Verständnis und so einen Ehrgeiz, nach technischen Lösungen zu suchen, die irgendwas besser machen. Und als ich 2001 anfing, da lag schon in der Schublade ein Vorhaben, was aber noch nicht realisiert werden konnte, Energiesparcontracting. Das wurde damals von der Verwaltung sehr ängstlich beäugt. Wer weiß, ob das funktioniert. Das basiert also darauf, wir haben mit der Firma Siemens damals einen Vertrag geschlossen. Die haben 8 Millionen Euro investiert in unsere Anlagen und wir haben an 11 Standorten die Technik erneuert. Das waren allerdings die 11 Standorte, die damals am schlimmsten waren von den Werten her. Das ging also um Wärme, um Energie schlechthin, um Strom, aber auch um Wasser und Abwasser, letztendlich ja auch Ressourcen. Und dort wurden an diesen 11 Standorten prognostiziert mögliche Einsparungen durch technische Maßnahmen in der Größenordnung von 30% jeweils an jedem Standort. Und wir haben dann, also die Firma hat dann das vorfinanziert, diese 8 Millionen Euro. Und das wurde refinanziert über einen Zeitraum von 10 Jahren. Also wir sind nächstes Jahr, laufen diese Dinger aus. Wir haben damals aber gleich die Anlagen übereignet bekommen. Das musste sein, damit das sicher war, falls da irgendwas schief geht mit der Finanzierung, dass das eben unsere Anlagen sind. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir im ersten Jahr noch aus den Einsparungen, die diese Maßnahmen gebracht haben, haben wir noch 400.000 Euro abbekommen und der Rest wurde nur für die Finanzierung der 8 Millionen verwendet. Vom zweiten Jahr an war es null und ab dem dritten Jahr mussten wir zuzahlen, weil einfach die Preise für Wasser, Abwasser und Energie gestiegen sind. Aber es war trotzdem natürlich eine gute Investition, ökologisch ohnehin, weil wir natürlich weniger CO2-Ausstoß haben. Wir haben seit 2002 bis heute haben wir etwa 12.000 Tonnen CO2-Einsparungen erbracht insgesamt. Und wir haben dort...
Erreichen Sie denn Ihr Klimaziel? Ich versuche das jetzt gerade. Ich habe die Zahlen jetzt nicht hier. Ja, ja. Aber Sie sollen ja bis 2012 wie viel eingespart haben?
Wir haben nochmal, wir haben von 2007 nach 2012 nochmal 8.500 Tonnen. Und wir werden dieses Ziel auf jeden Fall erreichen. Das ist also wahrscheinlich auch übertreffen.
Also Sie sagen, Sie sind ganz gut aufgestellt.
Wir sind gut aufgestellt.
Man muss ja auch sagen, dass es eine Bestandsgarantie für diese Bäder gibt. Das stand ja auch noch so auf der Kippe.
Ja,
und Sie 50 Millionen, glaube ich, vom Senat bekommen für die Restaurierung. Dennoch sind ja die Preise stark subventioniert, nicht?
Richtig,
Ich weiß nicht, wie viel bezahlt man? 4,50?
4 Euro normal und 2,50 ermäßigt.
Und wie viel ist dann subventioniert?
Ungefähr 8 Euro. Können Sie draufschlagen?
Pro Eintritt,
ja. Zahlt das Land Berlin noch dazu, weil wir haben die Situation, dass wir uns durch die Eintrittsgelder eben nur zu einem Drittel refinanzieren können. Der Rest, das ist auch so gesetzlich geregelt, wird eben als Daseinsvorsorge vom Land Berlin finanziert. Und es gibt natürlich auch noch jede Menge Nutzer, die unentgeltlich nutzen dürfen. Also das obligatorische Schulschwimmen ist ja unentgeltlich und auch förderungswürdige Sportorganisationen dürfen unentgeltlich schwimmen, ihren Übungslehr- und Wettkampfbetrieb. Das ist alles Daseinsvorsorge. Und wir haben, wie Sie schon sagten, Frau Holzer, das Land Berlin hat diese 50 Millionen bereitgestellt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Da sind wir zurzeit dabei, das abzuarbeiten. Und wir haben es geschafft, eben auch mit diesen Mitteln noch 3 weitere Fördertöpfe zu akquirieren, die uns nochmal etwa 22 Millionen bringen. Das ist das Umweltentlastungsprogramm 2 mit Europamitteln. Das ist der Investitionspakt, ein Bund-Länder-Programm. Und letztendlich auch das Konjunkturpaket 2. Auch da haben wir 6 Millionen abbekommen, die alle schon verbaut sind für konkrete Maßnahmen. Und all das sind Maßnahmen, die eben alle im Bereich energetische Sanierung aufgewendet werden, sodass wir den Vorteil haben, zukünftig weniger CO2-Ausstoß und natürlich auch geringere Kosten. Und wenn das, was wir da sparen, können wir dann gleich wieder nehmen, um es wieder einzusetzen, um weitere Maßnahmen durchzuführen. Denn wir sind natürlich noch lange nicht durch.
Dann können wir bloß hoffen, dass der Berliner Senat weiterhin Geld hat, so viel zuschießen zu können.
Das
nicht?
Hoffe ich auch, ja.
Genau. Herr Massey, vielleicht nochmal an Sie. Sie planen ja sehr viel. Kann man denn so einen Altbau wirklich so restaurieren, dass man sagt, jawohl, hier wird also wirklich nennenswert viel CO2 eingespart?
Es gibt immer die Möglichkeiten, also es gibt Bereiche jetzt im Innenstadtbereich halt mit Stuckfassaden, wo Sie an der Wärmedämmung relativ wenig machen können oder Sie haben Denkmalschutzauflagen. Es gibt so Einzelfälle, wo es schwierig ist. Allerdings setzt eigentlich die energetische Sanierung eines Gebäudes erstmal sinnvollerweise bei der Wärmedämmung an, die Energie überhaupt erstmal nicht aus dem Gebäude zu verlieren. Zweite Maßnahme wäre halt irgendwie, sich die Technik anzusehen und hier zu gucken, ob hier noch ein Effizienzpotenzial auch gehoben werden kann, was in der Regel der Fall ist.
Wie viel könnte man einsparen? Also wenn man sagt, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß gestern und dann vielleicht übermorgen?
Sie können über die Sanierung der Heizungsanlage können Sie 10-15% einsparen. 15. Das wäre der Bereich halt, wo Sie von einer normalen Heizungsanlage auf einen Brennwertkessel umstellen. Sie können über thermische Solaranlagen halt, die jetzt die Warmwasserbereitung machen, können Sie gut 10% einsparen in einem Wohngebäude. Bei der Heizungsunterstützung ist es auch noch mehr. Geht so auf 15%. Das ist so der Anteil, den Sie regenerativ leisten können.
Das ist doch schon allerhand. In meinen Sendungen kann man sich immer zum Schluss meistens was wünschen. Das möchte ich jetzt hier auch machen. Also wenn Sie sich zum Beispiel von dem Berliner Senat was wünschen würden, dann würden Sie, Herr Frankenstein, wahrscheinlich sagen, ja, dann müssen die Bezirksämter aber auch mal zu Potte kommen und müssen Nägel mit Köpfen machen und dann auch mal Bußgelder herausschicken.
Das ist der einzige Weg, aber dazu haben die Behörden alle gesetzlichen Möglichkeiten. Das ist also überhaupt keine Schwierigkeit. Es muss nur vollzogen werden.
Damit Berlin umweltfreundlicher wird, Frau Feller, was würden Sie sich wünschen?
Ich würde auch sagen, dass die Gesetze umgesetzt werden müssen, die wir schon haben. Die ENEF, da guckt fast gar keiner drauf. Da wird nur geguckt, ob da geregelte Pumpen im Keller sind.
ENEF, und dann können ist Sie das nochmal kurz sagen?
Energieeinsparverordnung, geregelte Pumpen, gedämmte Wasserleitungen in den nicht beheizten Kellern. Da wird hingeguckt, aber mehr eigentlich auch schon wieder nicht. Und da müsste tatsächlich mehr umgesetzt werden.
Herr Lipinski, Sie wünschen sich
zufriedene Kunden auf jeden Fall. Und vom Land Berlin traue ich mich ja gar nicht, noch einen Wunsch auszusprechen, weil wir sind ja nun wirklich gut bedacht worden mit Fördermitteln, um solche Maßnahmen umsetzen zu können. Aber ich wünsche mir, dass dieses Programm weitergeht. Und ich würde mir noch mal einmal wünschen, so als Ehrgeiz des Ingenieurs, den in einem Pilotvorhaben eine Null-Energie-Schwimmhalle. Das heißt also, eine Schwimmhalle zu bauen oder umzubauen, die wirklich mit null Primärenergie auskommt. Das ist sehr schwierig, das ist eine große Herausforderung, weil eben ja diese Lüftungsanlage, wie vorhin schon beschrieben, ja doch immer einen gewissen Verlust bedeutet. Aber wenn man also alle Komponenten zusammenzieht, also Solarthermie, Photovoltaik, Geothermie, also die Wärme aus der Erde holen und das mit einer guten Dämmung und einer geschickten Fensterwahl, eben keine Fenster nach Norden und all diese Geschichten, also alles, was man kennt, zusammenführt, dann müsste das möglich sein. Aber das ist natürlich eine Investition, die Pilotcharakter hat, die sich heute noch nicht rechnet, aber wegweisend sein könnte.
Ja, vielleicht könnte man das mit Siemens mal wieder zusammen machen.
Aber ja. So etwas ist natürlich Aufgabe eines öffentlichen genau. Unternehmens. Und das ist technisch ja ohne weiteres möglich, was Sie sich da wünschen, Herr Dr. Lipinski. Aber eben mit sehr einem großen Investitionsaufwand verbunden. Wir haben für die Berliner Stadtreinigung zum Beispiel, und deshalb knüpfe ich da an die Aufgaben der öffentlichen Unternehmen, die haben solch einen Null-Energie-Betriebshof im Prenzlauer Berg gebaut, mit allen Dingen, die Herr Dr. Lipinski gerade aufgeführt hat. Und das funktioniert bestens, aber das war ein wahnsinniger finanzieller Aufwand. Aber das ist eine Aufgabe solcher Institutionen. Ja.
Aber eine Schwimmhalle ist noch eine etwas größere Herausforderung. Ja,
genau. Aber ich glaube, es gibt auch die Null-Energie-Häuser, nicht?
Ja,
das hatte
Haus.
Ich auch gelesen. Hier in Berlin gibt es auch so ein Pilotprojekt. Da weiß ich aber nicht, das war vor dieser totalen Kältephase. Ich weiß nicht genau, ob das denn über den Winter hinaus denn mit Null-Energie weiterging. Weiß das jemand von Ihnen?
Bei dieser Verleihung des Klimaschutzpreises haben die den dritten Preis bekommen, die das entwickeln. Sie wollen es bis 2019, wurde dann gesagt, bis 2019 fertigstellen.
Wie waren bei den Wünschen, Frau Grotum?
Ja, ich kann für mich persönlich vom Senat für mein Haus nichts wünschen. Ich kann mir nicht wünschen, dass mein Umbau auch einen Zuschuss bekommt. Das wäre ein schöner Wunsch. Das wäre wunderbar. Aber ich würde mich dann dem Wunsch von Herrn Dr. Lipinski anschließen. Das klingt toll, diese Null-Energie-Schwimmhalle. Also da würde ich mich dann mit auf diese Seite schlagen und würde sagen, das ist mit auch mein Wunsch. Das finde ich toll.
Ich lade Sie dazu zur Eröffnung ein.
Schön. Ist doch
ja,
schön.
Ja, wunderbar. Vor allen Dingen, weil Berlin will ja auch so eine Modellstadt werden.
Ja, Modellstadt.
Werden.
Ja, finde ich gut.
Und da wäre natürlich so ein Schwimmbad doch wunderbar.
Ja.
Ja. Herr Massai, was wünschen Sie sich?
Also ich würde mir wünschen, halt, dass wir die Rahmenbedingungen, die wir jetzt eigentlich sich so in den letzten Jahren entwickelt haben, weiterhin so beibehalten werden. Halt. Wir leiden sehr stark darunter, dass Fördermittel mal bereitgestellt werden, wieder gestoppt werden, jetzt nicht vom Berliner Senat, das ist eher bundespolitisch. Dieses Hin und Her, auch diese sehr starke Verunsicherung, die dadurch bei den Kunden entsteht, die würde ich gerne mir wünschen, dass das aufhören würde. Weil wir erleben es tatsächlich halt, dass Kunden jetzt durch die Einstellung, man muss sich das mal vorstellen, wir haben jetzt die Einstellung der Fördermittel, es haben Kunden von uns Anlagen gebaut, erhalten dann halt von dem Fördermittelgeber halt gesagt, ihr könnt keine Anträge mehr stellen für die Fördermittel. Das heißt, es bedeutet für einen Privatkunden halt auch, dass plötzlich mal 1.000 Euro oder 2.000 Euro, mit denen er festgerechnet hat, weg sind. Und das passiert gerade.
Da müsste man also noch mehr vertrauensbildende Maßnahmen schaffen. Ja. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass bei dieser kleinen Gesprächsrunde Stadtgespräch Klimaschutz vielleicht hier und da ein Berliner auf die Idee gekommen ist, auch mal nachzuschauen, zu schauen, was kann ich eigentlich machen? Vielleicht auch ein Hauseigentümer, der mal schaut, was kann ich hier ganz persönlich machen? Und vielleicht dann eben auch Heizungsunternehmen anspricht und sich mal einen Plan ausarbeiten lässt und wir vielleicht ein bisschen CO2 durch diese Sendung zwar verbraucht haben, aber dann mittelfristig doch wieder eingespart haben. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Das waren Karl-Heinz Frankenstein, Seniorchef des Unternehmens Merzettöl, ein Fachbetrieb für Heizung, Sanitärs- und Haustechnik, Brigitte Grotum, Schauspielerin und engagierte Klimaschützerin, Christoph Massai, Ingenieur für Umweltschutztechnik und Geschäftsführer des Unternehmens Akut Solar Haustechnik, Erika Feller ist Bezirksschornstein, Fegermeisterin und Klaus Lipinski, Vorstandsvorsitzende Berliner Bäderbetriebe. Mein Name ist Ute Holzhey. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss.